Ja, einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin, euer gesellschaftspolitisches, manchmal auch kritisches Magazin. Und wir haben heute ein Thema mitgebracht, das wir die letzten Jahre auch mehrmals hier vorgestellt haben vor Ort. Wir haben uns einen Betrieb genommen, hier in der Stadt, das tatsächlich unter extrem prekären Arbeitsverhältnissen der letzten mindestens 7 Jahre steckt. Und wir haben schon 2020 angefangen, eine Sendung machen, dann 21. 22 haben wir eine kleine Pause gemacht, weil viel passiert ist. Und heute darf ich nochmal hier den Betriebsrat in einer kleinen Gruppe begrüßen. Und zwar handelt es sich hier um das CBF Frankfurt. Das ist das, was wir kennen. Erstmal seid gegrüßt beisammen. Hallo.
Hallo.
Hallo, guten
Hallo.
Ja, Domingo, Daniela und Gabriele, ich freue mich sehr, dass ihr hier heute wieder bei mir seid. Und wir sprechen über einen Betrieb hier in Frankfurt, das nicht nur die Menschen ausbeutet. Also ich finde, das ist eine richtige moderne Sklaverei. Um jetzt mein Statement, den ich hier so abgelassen habe, auch zu erklären, fangen wir mal direkt hier bei euch an. Also erstmal freue ich mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich freue mich sehr, dass ihr und als Betriebsrat hier beim Radio X auftaucht und erstmal über eure prekären Arbeitsbedingungen beim CBF spricht.
Ja, also ich möchte gleich mal klarstellen, dass der CBF gar nicht mehr existiert. Der CBF war ja ursprünglich in den 70er Jahren ein gegründeter Verein aus der selbsternannten Krüppelbewegung hervorgegangen. Und da wollten damals die Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen und haben dann über Jahre hinweg diesen Verein betrieben. Irgendwann ist es halt ein Geschäftsunternehmen geworden. Und der CBF selber ging 2016 in die Insolvenz und wurde 2019 verkauft und in mehrere Teile aufgeteilt. Ich sag mal, nach dem Motto Teile und Herrsche gab es dann 3 Betriebe: CBF Inklusion und Schule, CBF Assistenz und Pflege und die CBF Verwaltungsgesellschaft damals, die jetzt inzwischen CBF Betreuung und Beratung heißt, muss darauf hinweisen, dass der CBF nicht mehr existiert, weil mit dieser Marke jetzt immer noch Geschäfte gemacht werden. Und wir eigentlich sagen können, das Einzige, was vom ursprünglichen CBF übrig geblieben ist, das ist die Idee der Selbstverwaltung, der Selbstbestimmung, ein gutes Leben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen für Menschen mit Behinderung. Und diese Idee tragen die Mitarbeiterinnen noch weiter. Aber die Geschäftsführung hat mit der Gründung und mit der Geschichte des CBFs gar nichts zu tun, die heutige. Die hat sich das eingekauft.
Wie wir über die Idee sprechen oder über den Erhalt bzw. die Entwicklung dieses Betriebs, da kommen wir nochmal im Einzelnen darauf zu, was die Gabriele gerade erwähnt hat. Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, so ihr seid beim Betriebsrat, ihr seid, sag ich mal, organisiert, so gut ihr könnt. Könnt ihr nochmal kurz erzählen, was so zum Beispiel die letzten 12 Monate eure, ja nicht nur Motivation, sondern auch Arbeitsbereiche waren und wie ihr das aufgeteilt habt?
Ja, also ich kann sagen, die Betriebsratsarbeit hat sich sehr verändert in den letzten 12 Monaten. Also eigentlich ist ja die Aufgabe, die Mitarbeitenden und ihre Rechte zu vertreten. Und da haben wir verschiedene Ausschüsse. Wir haben eigentlich Monatsgespräche, die wir mit der Geschäftsführung ansetzen, um die Strategien und den Umgang und die Planung zu besprechen. Die haben nicht mehr stattgefunden.
Also Gar nicht mehr?
Nein, es war nicht möglich, mit der Geschäftsführung direkt zu sprechen, was sehr wichtig ist, weil sich die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden wirklich verschlechtert haben, insofern, dass die Teamleitungen keine Teambesprechungen mehr durchgeführt haben, es haben keine Supervisionen mehr stattgefunden, keine Fortbildungen mehr, bis hin, dass auch die Teamleitungen überhaupt nicht mehr erreichbar waren für die Mitarbeitenden. Die Formulare, die wir brauchen zum Arbeiten, wurden nicht verschickt oder aktualisiert. Also es führte wirklich auf eine Selbstverwaltung hin, dass die Mitarbeitenden, die sowieso vereinzelt an den Schulen tätig sind, sich selbst überlassen waren. Und die Aufgabe des Betriebsrats war eigentlich dafür zu sorgen, dass die Teamleitung bzw. die Geschäftsführung eigentlich die Arbeit machen sollen, die wichtig ist, dass die Mitarbeiter an der Basis, die wirklich, sagen wir mal, dafür zuständig sind, dass der Betrieb läuft, arbeiten können. Das war anfänglich die Arbeit und das war sehr schwierig, da auf eine gemeinsame Basis zu kommen. Also wir wurden immer wieder ignoriert oder Dinge, die wir vorgeschlagen haben oder die wir als wichtig erachtet haben, wurden nicht umgesetzt. Und ja, und das war so der, aber jetzt, sagen wir mal, hat sich das immer weiter gesteigert tatsächlich. Und man hatte schon das Gefühl, es läuft auf irgendwas hinaus. Ja, und jetzt in den letzten 4 Wochen sind wir eigentlich im Dauereinsatz. Also dadurch, dass jetzt wir wissen, der Betrieb soll tatsächlich geschlossen werden, ist natürlich das Arbeitspensum im Prinzip, also sind wir jetzt alle Vollzeit, wenn man es genau nimmt. Vorher sind wir in die Schule, also ich persönlich jetzt, ich bin in die Schule gegangen und habe Betriebsratsarbeit gemacht. Einmal in der Woche haben wir uns getroffen, Sitzungen gehalten, wir haben sonst noch zusätzliche Termine gehabt, aber das war neben der Schule. Und aktuell ist es so Vollzeit. Ja. Und es geht hauptsächlich darum, jetzt wirklich auch zu gucken, wie kommen wir jetzt alle gut aus der Situation raus? Was gibt es für Perspektiven? Wie können wir die Sache gut abschließen im Sinne der Mitarbeitenden? Das ist aktuell und die brauchen auch ganz viel Betreuung gerade, weil das natürlich ein Schock ist, ne? Zu wissen, okay, jetzt bin ich tatsächlich gekündigt. Ich kann nicht mehr weiterarbeiten. Und die Arbeit, die ich so viele Jahre mit so viel Herzblut und so viel Liebe gemacht habe. Ja.
Also ich höre viel Emotion, aber tatsächlich ist es so, ihr habt eine ganz klassische schriftliche Kündigung vom Betrieb erhalten.
Nein, bis jetzt noch nicht. Wir haben im Moment als Betriebsrat Anhörung bekommen, aber es gab einen Beschluss der Geschäftsführung zu schließen. Das hat man uns mündlich mitgeteilt. Du hast ja vorhin daran erinnert, dass wir 2020 hier schon mal zusammensaßen und darüber geredet haben, dass offenbar neben den 3 Gesellschaften, die ursprünglich gegründet waren, noch weitere Gesellschaften gegründet wurden. Da ist noch Teamwerk gegründet worden 2019. Und dann haben wir im Dezember 2020 zusammengesessen und festgestellt, da ist jetzt noch eine CBF Hessen, die damals noch irgendwie CBF Inklusion und Schule Hessen heißen sollte, aus dem Nichts hervorgekommen. Und diese CBF Hessen und die Teamwerk machen uns ja Konkurrenz in der CIS. Das heißt, sie machen das Gleiche, auch Schulassistenz bzw. Teilhabeassistenz in der Schule. Da haben wir ein Riesenproblem immer schon gehabt. Jetzt wurde uns halt mitgeteilt, am 15.02. war das wohl mündlich, dass die Geschäftsführung beabsichtigt zu schließen. Es war immer klar, ein Schließungsbeschluss. Und dann kamen sie plötzlich nochmal mit einer Idee, in Anführungsstrichen, wie mit Einschnitten, so nennen sie das, der Betrieb vielleicht weiter existieren sollte oder könnte. Aber diese sogenannten Einschnitte, die waren dann eigentlich nur Lohnverzicht. Was anderen ist ihnen nicht eingefallen. Sie hätten ein Riesenloch entdeckt. Also es kam wohl über Nacht für die. Ich kann nicht verstehen, wie in einem Betrieb über Nacht ein Riesenloch, erstmal 900.000, da waren es später sogar 1,5 Millionen, überhaupt entstehen kann. Was hat die Geschäftsführung da gemacht, ja, wenn so ein Riesenloch plötzlich da ist? Dieses Loch sollen dann die Mitarbeiterinnen stopfen, indem sie ungefähr auf ein Drittel ihres Lohns verzichten. Ne? Wir haben ja seit 3 Jahren auch keine Steigerungen mitgemacht, obwohl wir alle Tariflöhne Anspruch haben. Aber dann sollten wir auch noch mal mindestens 10% weniger bekommen. Und wenn man dann noch die Inflation dazu rechnet, dann wären wir wirklich ja ins Abstellgleis gekommen. Und nicht nur das, also wir können ja gleich noch mal ins Detail gehen, was sie uns noch alles abverlangt hätten, was hätte niemand unterschreiben können. Aber sie hätten sowieso nur den Deal durchgehen lassen, wenn 90% unterschrieben hätten. Und als es klar war, dass das nicht passiert, weil die Mitarbeiterinnen sich gar nicht leisten können, für weniger zu arbeiten, ist ja eh eine prekäre Tätigkeit, da hieß es dann, gut, dann machen wir dicht. Und jetzt kam die Kündigungsanhörung beim Betriebsrat an. Jetzt müssen wir halt diese ganzen Widersprüche schreiben und dann werden die Kündigungen verschickt. Wahrscheinlich erreichen die Mitarbeiterinnen die Kündigungen in Kürze.
Interessant fand ich das jetzt irgendwie so ad hoc und plötzlich, was du gerade erwähnt hast. Das ist das eine. Das zweite, also man hat ja eigentlich schon vorab euch isoliert oder ignoriert. Das heißt, man hat nicht mal mit euch gesprochen als Betriebsrat, keine Ideen entwickelt, vielleicht auch den Betrieb mal zu retten oder neue Wege zu suchen, wie ihr da rauskommt. Wie kann man die Tarifverträge behalten? Also tatsächlich arbeiterfreundlich auch. Also dieses Interesse, das habe ich jetzt in den ersten 2 Sendungen, genauso wie jetzt auch gleich im ersten Teil der Sendung gehört. Mich würde interessieren, wenn der Betriebsrat gar keine Möglichkeit hat, was zu tun oder isoliert oder ignoriert worden ist, habt ihr da Schritte gewagt, um auf die Geschäftsleitung zuzugehen? Wie ist es da gelaufen? Was hat man euch da entgegengenommen? Also das die andere Seite, die Zuhörerinnen erfahren wollen.
Wir haben ja ein neues Gremium gewählt im letzten Jahr und mit dem neuen Gremium, zu dem ich jetzt auch dazugehöre, ich war vorher nur Nachrücker, also ich bin jetzt hauptamtlich dabei, haben wir eigentlich von Anfang an die Strategie gehabt, wir wollen mit der Geschäftsführung gemeinsam einen Weg suchen und sind da auch wirklich auf die Geschäftsführung zugekommen Und es haben auch Gespräche stattgefunden, aber im inoffiziellen Rahmen. Also nicht offiziell mit dem Betriebsrat. Aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt erstmal den Kontakt suchen und überhaupt eine Basis mal zu erarbeiten, ins Gespräch kommen. Und dabei ist es aber auch geblieben. Also es war wirklich nur so ein Abklopfen scheinbar jetzt im Nachhinein, weil es gab keine Gespräche wirklich mit dem gesamten Gremium im Rahmen von Monatsgesprächen, die auch als solches im Gesetz festgelegt sind und eigentlich auch verpflichtend sind für Arbeitgeber und den Betriebsrat. Und das ist eigentlich auch ein gutes Instrument, weil es ist ja eigentlich auch das Ziel. Und eigentlich könnten beide Seiten profitieren. Das war unsere Haltung. Und nachdem das nicht mehr möglich war und die vorgeschlagenen Termine, es gab keine Reaktion, noch nicht mal eine Absage, ja, dann fragt man sich natürlich, wie soll das stattfinden, wenn keine Gespräche über Dinge passieren können? Wie soll man dann gucken, eine gemeinsame Strategie, die für beide Seiten tragbar sind, ist ja das Ziel. Das ist ja schon so. Ja, und das ist natürlich, und dann ist man wirklich als Betriebsrat, sind einem dann die Hände gebunden. Wir haben dann natürlich irgendwann versucht, schon den Druck zu erhöhen. Und es gab dann auch Dinge, die wir dann halt auch dann wirklich wieder auch in eine Einigungsstelle bringen mussten. Das heißt, verhandeln lassen mussten über eine sogenannte Einigungsstelle. Das ist auch so ein Instrument, was dem Gerichtsverfahren vorgesetzt ist, um halt eben eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zu erzielen. Das mussten wir tatsächlich dann auch wieder in Anspruch nehmen in einem Fall. Und das ist sehr, sehr schade. Also das Ziel wäre eigentlich ein anderes gewesen. Aber dem Betriebsrat bleibt tatsächlich dann nur das Instrument zu gehen. Halt, wie du sagst, eben auch eben Widerspruch oder dagegen zu gehen wieder ein Stück weit oder zu sagen, für uns, aber gegen die Geschäftsführung, was irgendwie schade ist.
Also im Vorgespräch habe ich erfahren, dass ihr jetzt auch vor ein paar Wochen auch einfach mal keinen Schlüssel mehr bekommen habt, um in eure Betriebsratsbüros zu kommen, weil irgendwie Schloss gewechselt wurde, Schlüssel vergessen wurde abzugeben und so weiter und so fort. Also man hat da so kleine Zippeleien. Vielleicht könnt ihr mal darüber ein bisschen erzählen, einfach mal so einen Ablauf, wie sowas funktioniert, dass man den Betriebsrat schikaniert.
Naja, das ging ja 2020 schon los, beziehungsweise wir wurden ja im Dezember 19 neu gewählt. Und da war es tatsächlich so, das hatte ich ja damals auch erzählt, dass über Nacht das Schloss ausgetauscht war. Das war so die erste Hürde, die wir überwinden mussten, sag ich mal. Wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Wir wurden dann in ein Zimmer gefercht, in dem dann 9 Leute, ja, ich weiß nicht, auf 10 Quadratmetern oder so sitzen sollten. Wenn überhaupt, dagegen haben wir uns gewehrt. Dann wurden wir in einen anderen Raum, wir wurden halt immer hin und hergeschickt. Dann im Jahr darauf gab es einen Umzug. Da hat man uns gesagt, alle ziehen ins Erdgeschoss. Und als wir uns umdrehten, mehr oder weniger, waren sie alle weg. Da waren sie plötzlich alle nicht mehr in der Elbinger, sondern in der Königsberger. Und wir als Betriebsrat saßen dann alleine in dem Gebäude, in dem alten, das inzwischen auch schon verkauft ist. Denn bei der Aufteilung der CBF-Betriebe hat ja der Gesellschafter, damals noch der Investor, das Haus dann verkauft, ja, und ist jetzt nur angemietet. Und da sitzen wir halt immer noch drin. Inzwischen sind da Flüchtlinge untergebracht. Wir sitzen dann halt zwischen diesen Flüchtlingen. Das macht uns natürlich nichts aus, aber ist natürlich ein Zeichen, ne, wie da mit dem Betriebsrat umgegangen wird. Und es gibt inzwischen, weil das Haus ja eigentlich ursprünglich abgerissen werden sollte, nur noch eine defekte Eingangstür und eine Seitentür. Und wir haben dann halt einfach gesagt, wir brauchen einen Schlüssel. Wir können nicht jedes Mal warten, bis irgendjemand von innen die Tür aufmacht, damit wir ins Betriebsratsbüro kommen, wo wir natürlich dann inzwischen einen eigenen Schlüssel fürs Betriebsratsbüro haben, aber das Haus, wir müssen da ja rein. Und da hat allen Ernstes der Geschäftsführer gesagt, ja, ihr könnt ja jedes Mal anrufen, also Königsberger ist so 2 Minuten, 3 Minuten entfernt, ja, und dann schicken wir jemanden rüber, der macht euch dann auf. Also solche Geschichten, ja, wir haben dann einfach immer wieder sagen müssen, wir gehen vor Gericht, ja, wir haben doch gar keine andere Wahl. Und da kam dann, ach nee, ja, wir haben uns getäuscht, wir haben ja Transponder für Sie, Sie können da rein. Also immer, wenn man dann halt gedroht hat oder tatsächlich mal was durchsetzen wollte, da wurde dann eingelenkt, das ist keine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie sie im Betriebsverfassungsgesetz gewünscht bzw. vorgeschrieben auch ist, ja.
Oder auch nicht funktionierendes Netzwerk, das dauernd ausfällt, oder die Programme auf den Laptops, die wir dann zur Verfügung stellen, haben, da fehlen Lizenzen, wo man dann doch nicht richtig arbeiten kann und sich dann erst irgendwie von zu Hause dann irgendwas holen muss, damit es überhaupt klappt. Es wird immer wieder verschleppt.
Um genau jetzt nochmal auf die einzelnen Elemente anzugehen, auf eure Widersprüche und auch auf die weitere Maßnahmen, die vor uns liegen, beziehungsweise die ihr schon hinter euch habt, sprechen wir gleich. Wir machen eine kleine Musikpause. Bis gleich. Ja, ihr seid hier zurück beim Radio X, eurem nicht kommerziellen Stadtradio, Bürgerradio hier der Stadt Frankfurt auf der Frequenz 91.8 Megahertz. Wir haben heute unser Herz geöffnet hier für die Arbeit, für diejenigen, die diese Arbeit getätigt wird. Und wir sind hier noch im Studio mit Domingo, mit Daniela und mit Gabriele. Ich freue mich sehr, dass wir heute über, CBF, also es ist sehr verwirrend, weil der Name ist momentan verkauft und dann die Menschen arbeiten aber doch noch da. Also es ist alles sehr verwirrend. Trotzdem würden wir gerne heute über die Arbeit sprechen, nicht nur des Betriebsrats, sondern auch, was es bedeutet überhaupt, CBF, CIS, CAP und all diese Namen, Team, Werk, die da so drinne in diesem Betrieb schwimmen, ja, in welche Richtung das geht und womit sie sich beschäftigen. Wir haben eben gerade so ein bisschen über den Betriebsrat gesprochen, wie er die letzten Jahre gearbeitet hat, wie man mit ihm umgegangen ist, wie er isoliert, schikaniert und dergleichen. Am besten muss der Betriebsrat sich eigentlich nur darum kümmern, irgendwelche Widersprüche zu schreiben. Trotzdem würde ich jetzt gerne mal so einen Übergang finden und euch mal fragen. Klar, ihr habt vorhin gesagt, es sind ja einige, die schon länger im Betriebsrat sind, so wie Domingo und Gabriele. Daniela ist dazugekommen, ganz frisch und auch jetzt noch Vollzeit dazu. Aber wie ist es denn eigentlich mit der Schulassistenz? Was passiert denn da? Wie ist denn das Team organisiert? Wie arbeiten die Mitarbeiter? Vielleicht erstmal zu diesem Thema. Wie wirkt sich das eigentlich dann letztendlich auf die Schulen aus?
Naja, die Aufgabe der Teilhabeassistenz in der Schule ist, den Kindern mit Einschränkungen zu ermöglichen, an dem Schulunterricht zu partizipieren, also wirklich auch alles mitzubekommen. Es geht da ja ums sinnstiftende Lernen, dass die Kinder die Chance bekommen, ohne eine Leistungsnorm ihre Leistung zu erreichen, was sie eben leisten können. Dabei sollen sie unterstützt werden, sollen ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Insofern ist es nicht nur eine sehr wichtige Tätigkeit in der Gesellschaft, sondern auch eine sehr komplexe, die leider immer noch kein Berufsbild hat, obwohl wir seit Jahren schon dafür kämpfen. Im Grunde ist es so, dass im Augenblick nur die Mitarbeiterinnen, die schon länger dabei sind, die Expertinnen für ihre Arbeit sind. Kann man nicht anders sagen.
Die Qualität der eigentlichen Arbeit ist ja so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Also ich merke, ich höre es gerade auch sowohl vom Betrieb selbst, der die ganze Zeit irgendwie da, keine Ahnung, ein Fahrdienst, ein Schuldienst, ein Vollzeitbetreuerdienst, der Bedarf da ist, dieses zu erledigen, aber es passiert nicht. Wie ist das denn für euch? Also wie viele Stunden arbeitet ihr? Wie läuft das ab? Was passiert denn im Allgemeinen mit diesen einzelnen Parts? Also sind da noch überhaupt Menschen drinne, die beschäftigt sind? Könnt ihr die Dienste abarbeiten? Sind Schüler, Schülerinnen, die vielleicht auch keine Assistenten bekommen, die Arbeit mit den Jugendlichen, den Kindern und den Menschen mit Behinderung nochmal im Einzelnen?
Man ist in der Regel eingesetzt bei einem Schüler, den man begleitet während des Unterrichts. Ich war so ein bisschen spezialisiert auf weiterführende Schulen, auf Jugendliche. Und da geht es wirklich mehr darum, die Jugendlichen zu verselbstständigen, zu ermutigen. Ja, so, ich habe sehr lange jetzt in dem Bereich gearbeitet, 3 Jahre, und habe verschiedene Kinder da auch begleitet. Und wir sind wirklich da auch ganz Teil des Unterrichts. Also man ist wirklich während des Unterrichts dabei, auch im Hintergrund. Und das sind so 2 Tätigkeiten. Und diese Hintergrundarbeit, die ist oft gar nicht sichtbar. Weder jetzt für die Lehrer oder auch für außenstehende Personen. Und die ist aber so, so wichtig. Nämlich, es geht wirklich darum, die Kinder zu ermächtigen. Wir sprechen darum, Selbstständigkeit, dass sie lernen, auch ihre eigene Persönlichkeit auch zu vertreten oder überhaupt erstmal kennenzulernen. Also das habe ich ganz oft erlebt, dass Kinder sehr reduziert werden auf das, was sie nicht können. Und dadurch gar nicht so wirklich wissen, wer bin ich denn und was kann ich denn überhaupt? Und das ist, find ich jetzt, wirklich die Hauptaufgabe, die wir da haben. Und dadurch unterstützen wir die Kinder auch, tatsächlich aktiv am Unterricht teilnehmen zu können. Und das ist die wichtige Aufgabe. Und auch wie jetzt Gabriele gesagt hat, es ist nicht unbedingt immer nur auf die Leistung zu beziehen, beziehungsweise die Leistung angemessen an dem, was kann das Kind leisten. Und da ist so viel möglich. Und ich habe da immer wieder ganz tolle Erlebnisse gehabt, was Kinder doch auch erreichen können, wo man am Anfang denkt, die können gar nicht normal am Unterricht teilnehmen und einen Abschluss schaffen am Ende. Das ist alles möglich tatsächlich. Und deswegen ist die Arbeit so wichtig und so, ja, auch wirklich so hoch einzuschätzen. Und wie gesagt, wir kämpfen da schon drum, dass wir ein Berufsbild haben auch und da auch eine Anerkennung bekommen, dass es den Beruf auch Schulassistenz wirklich gibt als solches.
Ich kann es jetzt aus meinen persönlichen Erfahrungen auch erwähnen. Also tatsächlich erkenne ich auch in normalen Schulen diese, ich sag mal, vielleicht tatsächlich minderwertigen Unterrichtsablauf, weil erstens die Räumlichkeiten nicht stimmen, keine Ahnung, schon Stühle alleine in der Schule fehlen oder Bänke, wo Kinder Platz nehmen können. Natürlich jetzt durch die ganzen, ja, ich sag mal, Lockdowns oder C-Phase gab es da noch viel mehr Bedarf. Die Jugendlichen sind nicht mehr in der Lage, richtig in Bewegung zu kommen, weil sie, ich würde gerne mal so ein bisschen eure Arbeit, die Problematiken und was bedeutet das für einen Betriebsrat? Wie habt ihr euch mit dieser Thematik auch weiter beschäftigt? Und was ist notwendig? Also wie entwickelt ihr weiter eure Arbeit?
Ein schönes Stichwort genannt, nämlich Stühle. Also als Betriebsrat sind wir zum Beispiel für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen verantwortlich. Und da ist es oft so, dass die Mitarbeiterinnen auf zu kleinen Stühlen sitzen, in der Grundschule zum Beispiel, oder keinen besonderen Stuhl haben wie die Lehrkräfte und sich ja doch eher um ihre Gesundheit kümmern müssen als noch jüngere Kinder, die da noch flexibler sind, sage ich mal. Und kümmern wir uns zum Beispiel auch drum. Das ist eigentlich die echte Betriebsratsarbeit, nicht die ständige Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber. Die sollte eigentlich gar nicht stattfinden. Da sollte es eine gute Zusammenarbeit geben. Und dann brauchen wir auch nicht so viel Betriebsratsarbeit in dieser Hinsicht. Aber bei der Betreuung der Mitarbeiterin wäre es wichtig zu gucken, wie kann man gesund erhaltend arbeiten. Das ist eigentlich eine der Hauptaufgaben des Betriebsrats.
Wie wichtig ist denn diese Betriebsratsarbeit? Das ist tatsächlich etwas, was dann auch rausgefunden werden muss, auch mit einem neuen Betrieb, der da Sachen aufkauft, also Betriebe aufkauft. Ich würde gerne nochmal explizit, wie wichtig ist denn diese Arbeit, die ihr macht? Nicht nur diese Selbstermächtigung, tatsächlich würde mich auch interessieren, wie geht ihr denn vor? Wie wächst ihr denn in eurer Arbeit? Wie hat sich das so die letzten Arbeit entwickelt? Also ihr habt vorhin erzählt, ihr habt keine Fortbildung gehabt. Welche Fortbildung hätte sich der Betriebsrat zum Beispiel für die Mitarbeiter gewünscht? Was wäre denn notwendig, einfach um weitere Schritte im Betrieb zu nehmen und damit man so ein bisschen rausfindet, wo hapert es an der Qualität dann am Ende auch im Betrieb?
Im Bereich der Fortbildung, da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Es fängt an bei der Kommunikation tatsächlich. Wie kommuniziere ich? Und vor allem nicht nur aufs Kind bezogen. Wir sind ja wirklich auch so in einem Spannungsfeld. Wir haben zu tun mit den Eltern, wir haben zu tun mit den Lehrkräften, mit den Schulleitungen, ja, mit dem Arbeitgeber. Also wir haben ganz viele verschiedene Interessen. Dann kommt oft noch die Stadt, vertreten durch das Jugendamt oder Sozialamt auch noch dazu, sodass wir wirklich sehr gefordert sind und auf ganz vielen Ebenen und vielen Bereichen kommunizieren müssen. Also das ist schon mal so die Basis. Da ist es ganz wichtig, fortgebildet zu werden, weil da gibt es auch wirklich, ich merke das immer wieder, ganz wichtig, wie positioniere ich mich auch in den Gesprächen und immer die Interessen des Kindes sind eigentlich die im Mittelpunkt stehen sollten. Und das ist manchmal nicht einfach, weil man dann, der Lehrer möchte was erreichen, die Stadt will möglichst schnell raus wieder aus der Maßnahme und so weiter. Und da wirklich dann das Ziel im Auge zu behalten, dazu sind diese Fortbildungen wichtig. Es geht aber auch um diese Nähe und Distanz. Also wir arbeiten ja 1:1 mit den Schülerinnen zusammen. Da ist es ganz wichtig auch zu wissen, es sind nicht unsere Kinder. Also das ist auch manchmal, man hat natürlich, man verbringt viel Zeit, man hat auch eine Beziehung zu dem Kind natürlich. Und trotzdem müssen wir da sehr professionell agieren und auch die Distanz wahren auf der anderen Seite. Also es ist auch am Anfang klar, muss ich sehr nah an das Kind ran, um eine Beziehung aufzubauen, um überhaupt arbeiten zu können mit dem Kind. Aber dann muss ich auch immer wieder sehen, ich bin die professionelle Begleitung des Kindes und nicht die Freundin, Freund, Vater, Mutter. Und da ist es wichtig, dass wir fortgebildet werden, weil es auch den erfahrenen Leuten, manchmal je nachdem, ist einem Kind sehr nah und man sehr schnell auch da reinrutschen kann. Und es ist am Ende auch nicht immer gut fürs Kind, wenn man zu stark empathisch ist. Also das sind jetzt nochmal so Spotlights. Es gibt natürlich noch ganz viele Bereiche, die auch noch wichtig sind, wo Mitarbeiter geschult werden sollten. Es geht um die eigene Reflexion, um die eigene Sozialhygiene. Da sind eigentlich auch Fortbildungen sehr wichtig, auch mal eine Distanz einzunehmen zu meiner Tätigkeit, mich wieder fragen, wer bin ich, was sind meine Ziele. Es geht um Gesunderhaltung, wie die Gabriele schon jetzt gerade gesagt hat. Und da ist für uns die psychische Gesundheit ganz, ganz wichtig, weil wir in diesem Spannungsfeld sind, muss man auch für die psychische Gesundheit sorgen. Und dafür sind die Fortbildungen da. Also die sind sehr, sehr wichtig. Und das weiß man auch innerhalb der sozialen Arbeit. Das betrifft alle Felder der sozialen Arbeit, ist genau das wichtig.
Wie hat denn jetzt gerade die Qualität denn darunter gelitten? Was ist denn passiert? Was habt ihr denn beobachtet, zumindest die letzten, ja, ich sag mal, ganz nahen letzten Jahre?
Naja, die Qualität der Arbeit steht und fällt mit der Erfahrung der Mitarbeiterin. Eben dadurch, dass es kein Berufsbild gibt, gibt es nur die Erfahrung der Mitarbeiterin vor Ort in den Schulen, in der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, in der Zusammenarbeit mit dem Kind. Und wenn das nicht gegeben ist, dann sehe ich die Qualität halt nicht besonders hochwertig. Das ist auch das Verrückte, was uns vorgeworfen wurde. Uns wurde ja vorgeworfen, dass wir schon so lange da sind und deswegen eine höhere Vergütung haben. Ist ja klar, wenn man erfahrene Kräfte auf dem Markt anschaut, dann sind die ja auch immer ein bisschen teurer als unerfahrene Kräfte, logischerweise. Und wir waren halt alle schon seit, sagen wir, mindestens 2016, 17 da, weil der Verkauf ja dann dazu geführt hat, dass die CIS niemanden mehr eingestellt hat. Also der Geschäftsführer hat entschieden, seit Beginn der Übernahme niemanden mehr einzustellen in der CIS, sondern stattdessen die neuen Kräfte in CBF Hessen und Teamwerk einzustellen, beziehungsweise erst Teamwerk, dann Hessen. Und da war es natürlich keine Durchmischung mehr. Normalerweise wäre in dem Betrieb auch, wären dann Leute, die ein bisschen weniger Vergütung haben und Leute, die ein bisschen mehr Vergütung haben. Es mischt sich dann. Und gerade das wurde uns vorgeworfen, obwohl die Geschäftsführung selbst entschieden hat, niemanden einzustellen. Ob die Kehrseite der Medaille ist, sie wollen offensichtlich Betriebe haben, in denen unerfahrene Kräfte hocken, das gleiche Geld von der Stadt bekommen. Und das senkt eindeutig die Qualität der Arbeit für die Kinder. Am Ende sind die Kinder die Leidtragenden.
Ihr habt wahrscheinlich auch sehr viele Kinder oder Kunden auch verloren durch diese, sag ich mal, Übergänge. Was sagen die Eltern dazu? Wie verhalten sich die Erwachsenen der Jugendlichen und der Kinder?
Tatsache ist, dass nicht nur auf der Ebene der Mitarbeiterinnen eine schlechtere Qualität der Arbeit da war, sondern dass unsere Teamleitungen, die tatsächlich wohl schon in den anderen Firmen auch Verträge hatten, gar nicht mehr so richtig für die CIS gearbeitet haben und wir so ein Anhängsel nur noch waren, was dazu führte, dass uns auch eine Mutter jetzt schrieb, dass sie einfach keine Lust mehr hat, mit dem CBF zusammenzuarbeiten. Also dass in den Köpfen immer noch diese Idee, es gäbe den alten CBF noch. Leider, leider, weil das ist ja nicht so. Die Mitarbeiter hatten gar keinen Einfluss darauf, dass die Mutter dann nicht in der Lage war, mit einer Teamleitung vernünftig zu reden und zu sagen, diese Teilarbeitstens passt nicht für unser Kind, wir wollen da einen Wechsel haben. Und es hat nicht geklappt. Sie konnte nie jemanden erreichen und Absprachen wurden nicht eingehalten. Und jetzt schreibt die Mutter, tut mir leid, ich muss meine Zusammenarbeit mit dem CBF kündigen. Das ist jetzt dann aber auch wieder zu Lasten des Kindes und zu Lasten der Mitarbeiterin der CIS. Ich sage jetzt, CBF Inklusion ist ja und Schule ist ja CIS, ne? Denn wir verlieren dadurch eine Maßnahme. Und das war Programm. Also für mich sieht das so aus wie Programm. Erst versucht man, den Betriebsrat kaltzustellen. Die Mitarbeiterinnen werden auch ignoriert, genau wie der Betriebsrat. Und dann werden irgendwann sogar die Eltern nicht mehr in der Weise unterstützt, sodass sie dann einfach gehen. Es geht gar nicht mehr um die Qualität der Arbeit. Wir wissen nicht so richtig, worum es geht. Wir blicken da gar nicht richtig durch, was die Geschäftsführung sich da vorstellt. Eins ist klar, die wollten den Namen kaufen, CBF, das ist ihnen gelungen, und verkaufen das jetzt als Inklusion und Vielfalt. Und das soll ein Konglomerat von irgendwas sein, das niemand genau kennt. Und die gerieren sich so, als hätten sie damals 1975 den CBF gegründet. Das ist das Schlimmste, ja. Also wie gesagt, die einzige CBF-Geschichte, die noch da ist, ist diese Idee, die viele der Mitarbeiterinnen noch mit sich tragen und fast bis zum Altruismus für die Kinder da sind.
Ja, und diese Idee, die geht verloren, wenn die Mitarbeitenden merken, dass sie ihren Lohn geklaut bekommen oder gemindert bekommen. Irgendwelche Einschnitte dann halt vorgeschlagen werden, wo dann weniger gezahlt wird. Ja, das kann sich nicht jeder Mensch leisten, der beim CBF arbeitet. Wir haben sehr große Unterschiede. Es gibt Menschen, die können es sich leisten, beim CBF zu arbeiten für weniger Geld und andere nicht. Das ist auch eine Form von Exklusion gegenüber den Mitarbeitenden. Also wir brauchen eine Gesellschaft, in der alle Menschen teilhaben können, aber Menschen, die zu wenig verdienen, oder die ihre Lebensplanung dermaßen voll haben, damit sie überhaupt über die Runden kommen, die fallen hinten runter. Und das ist das, was ich auch manchmal auch sage, es geht eben nicht nur um die Kinder. Es sind auch Menschen, Schicksale dahinter, die sich wirklich bemühen, gute Arbeit zu leisten, aber es werden Steine in den Weg gelegt.
Ja, also ich bin auch sehr gerührt, wenn ich über diese Thematik hier spreche in der Stadt und bin tatsächlich sehr empört, dass halt eben, du hast vorhin Sozialamt erwähnt oder auch die Stadt Frankfurt, die das ja eigentlich auch finanziert, also die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, da auch nicht einschreitet und das Ganze nochmal zu retten, weil Tarife oder Tariflöhne sind sehr wichtig, um die Bereitschaft, um die Kraft auch der Mitarbeiter weiterhin zu behalten und man fühlt sich auch geehrt.
Was besonders bitter ist, sage ich jetzt mal, das ist, dass wir vor 12 Jahren diesen Tarifvertrag erkämpft hatten, den CBF-Tarifvertrag. Damals gab es ja, wie gesagt, noch den CBF. Und dann heute vor den Scherben dieser ganzen Sache stehen, weil der Arbeitgeber in einer Weise verfährt, dass es ganz deutlich wird, es geht nicht darum, die Arbeit gibt's nicht mehr, oder es geht nicht darum, dass der Betrieb in irgendeiner echten Krise steht. Die Krise wurde herbeigeführt, um Leute loszuwerden, ganz klar, die noch Tariflohnansprüche haben aus dem alten CBF-Tarifvertrag. Das ist umso bitterer, weil durch uns damals diese Wertigkeit der Tätigkeit so umgesetzt wurde in der Gesellschaft, dass andere Betriebe auch den Tariflohn übernehmen mussten. Das heißt, das ist jetzt sowieso schon so eine gesetzte Größe. Und jetzt will die Geschäftsführung das Ganze nochmal verwässern, ja? Und die Leute schlechter stellen, indirekt schlechter stellen. Dann wird dann sowas gesagt wie angelehnt an TVED. Das ist nicht dasselbe. Man will uns die Altersversorgung wegnehmen. Wir gehen sowieso in die Altersarmut und dann will man uns die Altersversorgung wegnehmen? Ja, also das ist absurd.
Völlig absurd. Ja, völlig absurd. Ist die Frage, wohin das führt. Ich habe natürlich jetzt diesen Betrieb als Beispiel genommen. Ich kenne leider bedauerlicherweise auch noch weitere Betriebe, die ähnlich in dieser Form ja enttarifisiert worden sind oder die Mitarbeiter auf diese Art und Weise behandelt worden sind. Wir sprechen gleich nochmal im Einzelnen weiter für euch da draußen. Erstmal eine kleine Musikpause. Bis gleich. Ja, seid willkommen hier zurück wieder beim Politopia Magazin, eurem gesellschaftskritischen und auch politischen Magazin auf Radio X 91.8 Megahertz. Wir sprechen heute immer noch über CBF, CBF Hessen, CIS-CAP, also so. Eigentlich ist der Betrieb so zersplittert worden, dass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, über was wir sprechen. Wir haben gerade über die prekären Arbeitsbedingungen gesprochen mit dem Betriebsrat hier, mit Gabriele, Daniela und Domingo. Und ich würde gerne jetzt noch mal ein bisschen auf einer ganz anderen Ebene mit euch anfangen. Also wir haben natürlich jetzt über die Qualität und auch die Schüler und Eltern und die Mitarbeiter gesprochen, genauso wie den Betriebsrat. Aber tatsächlich wundere ich mich, weil diese ganzen städtischen Steuergelder, die an Betriebe wie jetzt der Betrieb, den wir hier heute als Beispiel nehmen, gehen, dann doch irgendwie anders verteilt werden. Du hast vorhin von 1,5 Millionen gesprochen, dann 900.000. Das sind so Zahlen, wo ich mich echt frage, naja, wenn es nicht in die Bildung, wenn es nicht in die Schule, wenn es nicht in die Gesundheit geht. Und ich frage mich, warum sich die Stadt nicht einbezieht, warum das Sozialamt vielleicht auch mal darauf zugeht, warum auch nicht mal Gesundheitskassen irgendwie auf diese Thematiken gehen und Inklusion nochmal ganz anders nochmal sieht. Momentan, also nicht nur die Enttarifisierung, sondern auch tatsächlich nochmal die Mitarbeiter auch zu entlassen, ganz neue Verträge abzuhalten, also sozusagen irgendwie so eine, ja, ich nenne es mal
eine Ökonomisierung der Heilberufe.
Was sagt ihr denn dazu?
Wir haben die Möglichkeit der Vergabekontrolle. Die wird meines Erachtens nicht ordentlich ausgeführt. Aber nochmal kurz einen Blick zurück auf das, was eigentlich passiert. Ein freier Träger, ein sogenannter, bekommt von der Stadt eine bestimmte Pauschale. Das sind weitaus mehr als nur 1,5 Millionen. Das können bei größeren Betrieben auch mal 5 bis 10 Millionen sein, je nachdem. Und mit dieser Summe muss der Betrieb laufen. Da muss man halt als Geschäftsführung gut verhandeln können, denn es müssen ja Tariflöhne im besten Fall auch refinanziert sein. Die Stadt Frankfurt hat vor 10 Jahren ungefähr, oder es ist schon 12 Jahre her, eine Tariftreueerklärung abgegeben, dass Tariflöhne als wirtschaftlich zu betrachten sind. Und demnach müsste das ja alles da sein. Wir hören aber seit diesen 10 Jahren, 11 Jahren, 12 Jahren, hören wir immer wieder, die Stadt zahlt nicht genug, das sagt die Geschäftsführung. Und die Stadt Frankfurt sagt, doch, wir verstehen gar nicht, warum das Geld nicht bei den Mitarbeiterinnen ankommt. Und da wir ja nun keine Maschinen oder sonst irgendwas haben, sondern die einzige sogenannten Assets ja die Mitarbeiterinnen sind, müssen wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Lohn ankommt. Jetzt zur Vergabestelle. Die müsste halt einfach darauf gucken. Leider, leider, leider kriegen wir zu hören, dass der Stadtkämmerer sagt, im Moment können sie sich nicht um soziale Betriebe kümmern, sondern nur um Bauprojekte. Mag sehr wichtig sein, natürlich, klar, im Baugewerbe ist das mit den Tariflöhnen auch ein Riesenproblem, sehen wir voll und ganz ein. Aber es geht um Menschen bei den Kindern, die wir betreuen. Und das, was ist wichtiger als Menschen? Also wir müssen auch davon ausgehen, dass wir da eine Kontrolle brauchen, zu gucken, wie werden die Gelder verwendet, kommt der Lohn bei den Mitarbeitern an, die ja an der Basis das Geld überhaupt erstmal in den Betrieb bringen. Denn ohne die Stunde, die wir in der Schule arbeiten, pro Kind, pro Tag, kommt gar kein Geld rein. Die Stadt zahlt für die unterschriebene Stunde in der Schule.
Gibt es noch weitere Träger?
Es gibt auch andere Träger als die CBF-Gesellschaften natürlich. Es gibt die Braunheimer Werkstätten und die Lebenshilfenummer als Beispiel genannt. Die zahlen unseres Wissens Tariflohn, insbesondere die Braunheimer Werkstätten sind da sehr gut aufgestellt. Und da gibt es, über einen Tarifvertrag können ja auch andere Sachen geregelt werden, wie Jobticket. Und natürlich muss auch Jahressonderzahlung, diese ganzen Sachen, das muss alles gezahlt werden. Das kriegen diese freien Träger besser hin. Aber vielleicht kann es auch damit zusammenhängen, dass es sich zum Beispiel bei den Braunheimer um einen stadtnahen Träger handelt. Es gab ja auch diese Diskussion, dass die Stadt sich an einer Stelle auch schon mal ziert. Ja, sollen wir Eingruppierung S8A oder S8B zahlen? Nun sagt die Gewerkschaft, S8B ist für die Arbeit für Menschen mit Behinderung. Und wenn dann von der Stadt nur 8A refinanziert wird, dann wird es schwierig. Die Stadt zahlt zum Beispiel in all ihren städtischen Einrichtungen ganz klar 8b. Und dann müssen die freien Träger darum kämpfen, diese paar Euro dann auch noch zu bekommen. Und sowas ist natürlich Unsinn.
Man muss dazu sagen, das ist schon ein sehr altes Problem. 2011 ist die Lehrerkooperative in die Insolvenz geraten. Ja, es gab einen riesen Aufschrei damals und die wurden dann auch übernommen. Aber schon damals gab es wirklich die Forderung an die Stadt, eben diese Kontrolle zu übernehmen. Man sieht es ja jetzt, also es hat sich wie fortgesetzt. Der CBF e.V. ist insolvent gegangen, wurde aufgekauft von einem Investor, es werden neue Betriebe gegründet und wir haben jetzt im Zuge der ganzen mal recherchiert, es gibt mittlerweile 50 Betriebe in Frankfurt, die in dem Bereich der Schulassistenz mittlerweile tätig sind und wer will denn da noch den Überblick behalten, dass die alle wirklich qualitativ gute Arbeit leisten und ihre Mitarbeiter vor allem im Sinne einer guten Bezahlung, und das kann nur Tariflohn sein. Also das ist einfach eine Voraussetzung, wenn Menschen Menschen betreuen, brauchen die einen sicheren Lohn. Und dann können die auch die Arbeit gut verrichten. Und das ist halt nochmal ganz wichtig. Und es zeigt wieder einmal, die Forderung ist jetzt wirklich schon über 10 Jahre alt und die ist aktueller denn je. Und das ist auch unser Ziel, diese Forderung nochmal in die Stadtverordnetenversammlung bzw. den Sozialausschuss zu bringen und nochmal zu sagen, die Stadt muss jetzt wirklich auch handeln. Es kann so nicht weitergehen.
Jetzt schriftlich sage ich erstmal auch diesen Vorschlag offeriert, den ihr gerade hier vorgestellt habt. Wird da jetzt was in Zukunft stattfinden? Hat man euch eingeladen? Gibt es da vielleicht auch einen Tagespunkt zu diesem Thema?
Leider haben wir noch keinen Termin mit Frau Feutel, die ja jetzt unsere Sozialdezernentin ist seit einiger Zeit. Aber wir sind da dran, wollen natürlich auf jeden Fall mit ihr reden. Als die Expertin für unsere Arbeit können wir auch inhaltlich was beisteuern, aber wir sehen auch das ganze Prozedere. Also zum Beispiel diese Vergabestelle kann nicht ein Anhängsel beim Stadtkämmerer sein, der ja eigentlich Sparpolitik betreiben soll, sondern sollte, weil es ja da um die Qualität von Arbeit auch geht und um die Verlässlichkeit solcher Träger, sollte eine Stabstelle sein. Am besten beim Oberbürgermeister, dann hat er wenigstens mal eine richtige Aufgabe. Ja, ich denke, wir müssen eine gemeinsame Lösung finden für alle Mitarbeiterinnen. Da sind wir auch dran. Wir wollen auf jeden Fall, dass die Know-how-Träger, die wir auch sind, ja, mit der Erfahrung aus der schulischen Arbeit, dass wir alle gemeinsam irgendwo gut unterkommen. Nun kann kein anderer Frankfurter Träger 200 Mitarbeiterinnen einfach so übernehmen. Deswegen denken wir auch, eine eigene Lösung sei vielleicht eine Möglichkeit, eine Chance. Und wollen dann das auch auf richtige Füße stellen.
Ja, die Idee wäre tatsächlich, einen eigenen Betrieb zu gründen, in Form auch einer Genossenschaft, auch wirklich mit der Idee, nicht ein Geschäftsführer ist derjenige, sondern es ist genossenschaftlich betrieben und hat auch vielleicht ein größerflächiges Ziel, eben nämlich die Inklusion. Und ein Teil davon wäre die Schulassistenz. Das ist jetzt eine Idee, die jetzt gerade am Anfang steht, aber die durchaus ernst zu nehmen ist und die vielleicht sich ja mit den Braunheimer Werkstätten vielleicht in gewisser Form eine Zusammenarbeit dann irgendwie vorstellen könnte, dass man sagt, ein Teil geht dahin, ein Teil geht dahin. Also das ist ganz am Anfang, ist eine Idee, die wirklich Zukunft bringen würde, auch vielleicht auch nochmal einen neuen Betrieb in die Frankfurter Landschaft, der vielleicht auch dann Tarifvertrag verhandelt und da vielleicht auch wieder gewisse Standards setzen kann, wünschenswerterweise, die wir eigentlich alle für die Zukunft sehen, für uns, für unsere Kinder und für alle Kinder.
Ja, das ist doch schon mal eine kleine Perspektive in dem ganzen Desaster, den wir jetzt die letzten 60 Minuten hier gehört haben. Was gibt's für Aktionen?
Also wir haben auf jeden Fall alle Maßnahmen ergriffen, die der Betriebsrat ergreifen kann, um ja diese absurde Schließung für die Mitarbeiterinnen so erträglich wie möglich zu machen, dass eine Lösung gefunden wird für alle. Und für diese neue Idee haben wir auch ein klares Motto, und das ist egalitäre Differenz nach der Professorin Anne-Dore Prengel. Die egalitäre Differenz bedeutet, dass wir ohne Hierarchien verschieden sein dürfen. Das ist sogar ein gesellschaftliches Ziel. Das sollte ein ganz gesamtgesellschaftliches Ziel sein, dass wir Menschen alle ohne Hierarchien verschieden sein dürfen.
Ich bewundere eure Kraft und auch eure Stärke, hier weiterhin noch irgendwie Ideen zu entwickeln.
Ja, also wir haben wirklich schon die Aktion geplant. Also am 27. April wird der Sozialausschuss wieder zusammenkommen. Der tagt immer in regelmäßigen Abständen. Und da wollen wir wirklich auch als Tagesordnungspunkt unsere Forderung direkt im Sozialausschuss vorbringen. Die haben wir ja auch schon erwähnt, die Forderung. Also Kontrolle durch die Stadt. Die Stadt darf nur noch an tarifgebundene Träger vergeben. Das sind jetzt mal die wichtigsten Forderungen. Und und hoffen natürlich, dass wir dann dort auch Gehör finden. Das wär uns schon sehr wichtig.
Und gab es da jetzt schon irgendwelche Signale von welchen, die auch das Gehör euch geschenkt haben?
Ja, tatsächlich. Also wir haben den Mike Josef, der Oberbürgermeisterkandidat, der hat uns zugesagt, uns da zu unterstützen. Er findet es auch ein sehr wichtiges Thema. Wir haben natürlich Verdi als Gewerkschaft im Rücken, die uns da auf jeden Fall den Rücken stärkt. Und wir haben auch Kontakt aufgenommen mit einer Vertreterin der Linkspartei, die in dem Sozialausschuss mit dabei sein wird und uns da natürlich dann auch dementsprechend unterstützen kann.
Naja, das sind ja schon mal ein paar, sag ich mal, ganz kleine Ideen. Und wir machen jetzt die Sendereihe-Sendung Teil 3. Und es ist noch prekärer geworden. Es ist schon so, dass ihr jetzt gekündigt werdet. Aber trotz allem habt ihr immer noch diese Motivation. Trotz allem habt ihr noch mal diese positiven Energien, die euch diesen Schwung geben, sagen, hier so nicht mit uns. Das wollen wir nicht. Wo nehmt ihr diese ganze Motivation her? Und woher kommt denn dieser Elan?
Ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, ne? Also mir gibt natürlich immer Kraft zu wissen, ich bin nicht alleine. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind ein Team vor allem auch. Das gibt mir ganz viel Halt und das ist ganz klein, das Team, wo ich arbeite. Aber das setzt sich fort, Team, ne? Im Sinne von, wir sind in der Gewerkschaft organisiert. Team auch gesellschaftlich gesehen. Wir machen eine gesellschaftlich wirklich wichtige Aufgabe, dass wir wirklich Kinder betreuen, die sonst am Rande wären, die keinen Platz hätten. Und das ist jetzt nochmal so, das wirklich das Wichtigste ist für mich wirklich, wenn ich ein Kind sehe, was mich anstrahlt, weil es vielleicht wieder einen Schritt machen konnte. Das ist wirklich 1:1, was wir ernten und wofür sich diese Arbeit dann auch lohnt. Und das sind manchmal nur kleine Momente, aber die machen das wirklich ganz groß tatsächlich.
Ja, und nicht zu vergessen, kriegen wir natürlich auch Unterstützung vom Stadtelternbeirat. Wir haben da auch auf jeden Fall einen engen Kontakt. Es gab ja auch dort sehr viele Empörung, logischerweise. Es geht ja letztendlich immer um die Kinder und die Bindung zwischen der Arbeitskraft der jeweiligen und dem jeweiligen betreuten Kind ist immer viel stärker als zum Träger von beiden, also Eltern und Mitarbeiterinnen könnten sich auch vorstellen, für andere Träger zu arbeiten. Hauptsache, dass diese gute Beziehung, diese gute Zusammenarbeit weitergeführt wird. Insofern hat auch vom Stadtelternbeirat jetzt die Idee, ja, die wird auch unterstützt, kann man sagen, die Idee, dass wir vielleicht was Eigenes machen. Mhm. Denn es ist tatsächlich so, dass die beiden großen Träger uns nicht auffangen können. Das ist klar, das können die nicht stemmen. Aber wir selber haben ja auch eine Menge Know-how und brauchen jetzt halt die Unterstützung durch die Stadt, das Projekt auch wirklich umzusetzen.
Verdi?
Unsere Verdi-Sekretärin, die Astrid Buchheim, ist immer für uns da, unterstützt uns, wo sie nur kann. Auch jetzt zum Beispiel den Betriebsrat im Zusammenhang mit den Kündigungsschutzklagen, die jetzt kommen müssen. Man überlege sich, dass die Mitarbeiterinnen wollen einfach alle nur arbeiten in ihrem Job mit den Kindern, wollen qualifizierte Arbeit abliefern und sind jetzt gezwungen, innerhalb ihrer Ferien, ihres Erholungsurlaubs, den sie so nötig brauchen, Kündigungsschutzklagen zu führen. Wenn wir da nicht die Unterstützung durch unsere Gewerkschaft hätten, dann wären die Mitarbeiter wahrscheinlich rettungslos verloren mit dem Problem und könnten ihre Rechte gar nicht wahrnehmen. Insofern, wie wichtig da wieder die Gewerkschaft ist und auch diese Zusammenarbeit, dass man als Gewerkschaftsmitglied einfach weiß, man leistet einen Beitrag. Das ist unbezahlbar, kann man nur sagen.
Ihr habt es auf jeden Fall mitbekommen, wir sprachen eben gerade von Schulassistenz und Betreuern für Menschen mit Behinderung bis hin zu, ja, gibt es tatsächlich auch noch einen Fahrdienst, der auch getrennt worden ist vom CBF. Also es ist wirklich ein Desaster, dieser Betrieb, und wir hoffen, dass ihr weiterhin viel, viel Kraft bekommt, um das Ganze durchzustehen und weiterhin irgendwie für eure Rechte einzustehen. Ich sage nochmal, Dankeschön fürs Kommen, danke für die Information, wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Wir tanzen um unser Leben.
Weiterhin gutes Tanzen da draußen. Das war das Politopia-Magazin heute auf einem Frühlingstag. Und wie ihr wisst, nehmen wir hier Sendungen immer vorab auf, was wir auch mit dieser Sendung gemacht haben, ist vor ein paar Tagen hier vorproduziert worden. Ich sage trotzdem Dankeschön fürs Zuhören da draußen. Bleibt dran und morgen, wenn alles klappt, wird Donnerstag dann 14 bis 15 Uhr diese Sendung wiederholt. Und wenn ihr dann nochmal auf die Webseite politopiamagazin.de hingeht, könnt ihr natürlich selbstverständlich auch die Sendung nachhören. Alles Gute, bleibt stabil.
Tschüss.
Ja,
danke.
Danke.
Vielen Dank,
dass wir da sein durften. Schönen Liebe Gute. Grüße nach da draußen.
Genau, danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.